Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling, Huan Ying, Nimen Lai. Ja, was beschäftigt mich so dieser Tage? Es ist vor allem Content zu produzieren, ganz verschiedene Inhalte. Also ganz grob gesagt bin ich entweder draußen hier auf der Straße und drehe Videos oder ich bin drin und schreibe. Drin kann sein meine Behausung, drin kann aber auch sein mal ein schönes Café. Wir haben momentan einige Änderungen sozusagen in der Produktumgebung, große strategische Anpassung. Da kann ich jetzt noch nicht so viel drüber sagen, wird es dann für euch gegebenenfalls, je nachdem, wo ihr mir genau folgt, wo ihr dabei seid, wird es da Informationen geben. Haben wir einige Änderungen und da bin ich gerade dabei, viel an Content rauszuhauen. Bin dabei, E-Books zu schreiben zu ganz interessanten Themen, habe einige Sonderberichte. Die Videos, wie gesagt, da haben wir einiges, was wir sozusagen aufnehmen an Spezialinhalten, wo wir auch Dinge erklären und so. Also das ist alles sehr, sehr spannend für mich, sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Wenn man in China ist, ist man irgendwie bei diesen ganzen Themen immer ein Stück weit gepushter. Und dabei natürlich auch ganz interessant der Markt, der Aktienmarkt, mit dem ich mich ja viel beschäftige, der momentan wieder ein bisschen stabiler wirkt. Und auch das natürlich merkt man dann sofort, da sind die Leute wieder interessierter bei den Themen dran. Und ein ganz wesentlicher Grund, warum der besser läuft, das sind die Immobilien. Dann sagt man, warum Immobilienaktienmarkt? Ja, es ist eben so, dass die Immobilienwelt in China eine ganz besondere Stellung hat und einen großen Einfluss auf die wirtschaftliche Leistung und letztendlich natürlich auch viele Immobilienwerte an der Börse notiert sind und allein deshalb schon auch da sozusagen Gewicht haben. Und mit diesem Sektor, also nicht den Aktien, sondern Immobilien, möchte ich mich heute mal beschäftigen. Denn das ist ja wirklich auch was, was durchaus auch bei uns in den westlichen Medien immer wieder auftaucht. Diese große Gefahr, die ja anscheinend von den chinesischen Immobilien ausgeht. Und heute einfach mal ganz sozusagen ja, systematisch abarbeiten, was hat es denn wirklich auf sich mit diesem chinesischen Immobiliensystem? Was sind denn dort die Charakteristiken, was ist die Historie? Und man muss eben sagen, dass es eigentlich schon eine einzigartige Welt sozusagen ist, diese chinesische Immobilienwelt von der Bedeutung her und von dem Ganzen, wie sich das so entwickelt hat. Und da kann man wirklich relativ weit zurückgehen, also für chinesische Wirtschaftsverhältnisse, denn sozusagen dieser Immobilienmarkt, wie wir ihn heute kennen, der ist wirklich erst Ende der 90er Jahre entstanden. Und damals war es eben so, dass die chinesische Zentralregierung das öffentliche Wohnwesen, wie es halt vorher war, komplett abgeschafft hat und dann erst wirklich diesen privaten Wohnungsmarkt zugelassen hat. Und das hat zu einer Reform geführt, zur Einführung des privaten Wohnmarktes und zu Marktmechanismen, die es wirklich so noch nie gab. Also es war ein unglaublicher Wendepunkt, wenn man das rückblickend mal betrachtet. Und der hat wirklich vor, was sind das, gut 20 Jahre, sagen wir 25 Jahre, ja, ziemlich genau 25 Jahre, erstmals Chinesen ermöglicht, wirklich den Besitz von großen Vermögenswerten zu erwerben, seit einiger Zeit. Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen, natürlich Despoten, die das schon immer konnten, aber wirklich für den normalen Wang, ja. Und die Bevölkerung in China hat das gnadenlos ausgenutzt. Ja, man hat dann relativ schnell eine der höchsten Wohneigentumsquoten der Welt erzielt. Die gigantische, ich habe hier mal eine Statistik vor mir liegen und da sieht man das ganz gut. Da ist China ganz weit vorne mit 90% Wohneigentumsquote. Also das heißt, fast jeder hat mehr oder weniger im Schnitt Wohneigentum. Vorne ist hier in der Statistik nur Rumänien, da kommen wir auf 96%. Dann haben wir relativ viele auch eher osteuropäische Länder, zum Beispiel ja, Russland kommt auf 89, Polen kommt hier auf 84 und dann gibt es in der Mitte so Länder wie die USA mit 65, Frankreich 64%, Deutschland kommt relativ weit unten mit 51%, also bei uns hat ziemlich genau jeder Zweite im Prinzip Eigentum. Und die Schweiz ist das einzige Land, was noch weiterhin dran ist. Die haben nur 42% Wohneigentumsquote. Ja, also das mal so als Orientierung. Und die Frage ist auch so ein bisschen vielleicht für einige, ja, warum ist das denn in China so hoch? Also die haben das ausgenutzt, aber warum? Und das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass in China historisch so ein bisschen Misstrauen herrscht gegenüber Banken. Ja, also man hat ungern sein Bargeld den Banken anvertraut. Wieder mal so ein typisches Beispiel, glaube ich, für einfach mangelndes Vertrauen. Dann war es so, dass natürlich relativ schnell sich das aus so einem sozialen Aspekt entwickelt hat. Es war ein gesellschaftlicher Faktor, dass eben die Anschaffung einer Wohnimmobilie auch irgendwo ein ausdrucksstarkes Symbol war für Sicherheit, für Status, war dann auch bis heute im Prinzip ganz, ganz wichtig, auch für ja, eine Familie. Also ohne Haus kannst du im Prinzip keine Familie gründen, so ungefähr. Also du musst dann, wenn du heiratest, das im Prinzip als Mann beschaffen. Oft ist dann so, dass deine Eltern mit einziehen und die neue Frau, also neue Frau, die Frau überhaupt. Und das einfach auch etwas ist, wofür du sorgen musst. Ja, also das ist nicht so, ja, machen wir vielleicht später, wir können erstmal zur Miete wohnen. Nein, normalerweise muss man das beschaffen. Und dazu ganz interessant, man sagt wirklich, 30% von Neuanschaffung von Eigenheim werden nur aufgrund einer bevorstehenden Heirat getätigt. Und natürlich könnt ihr euch denken, das erhöht diesen Druck hier nochmal sozusagen, weil man eben nicht im sozialen Abseits stehen will. Und dann war es eben auch noch so, dass das Ganze immer lukrativer wurde als Investment. Ja, durch die Nachfrage sind die Preise gestiegen und dann kam halt immer mehr auch dieser Spekulationsgedanke hinzu. Gar nicht nur, ich muss das jetzt als Konvention machen oder aufgrund von irgendwelchen Sicherheitsmechanismen, sondern es ist ja auch richtig attraktiv. Ich kann damit viel Geld verdienen. Ja, was waren natürlich die Schattenseiten des Ganzen? Es hat sich eine große Blase aufgebaut. Wir hatten ungefähr eine Vervierfachung seit dieser Jahrtausendwende, also was ich gesagt habe, seit der Privatisierung innerhalb der nächsten knapp 20 Jahre. Ja. Und das Problem war auch, dass teilweise das Angebot dann irgendwann eigentlich die Nachfrage bestiegen hat, denn ja, die Nachfrage war zwar da, aber es hat dann dazu geführt, dass eben sehr, sehr viel gebaut wurde und die Vakanzen dann relativ groß waren, viele Immobilien leer standen. Ihr habt vielleicht schon mal gehört oder sogar gesehen, diese Geisterstädte in China, wo dann einfach, einfach ein Betonklotz an dem anderen irgendwo steht in der Stadt, die eigentlich total unattraktiv ist, wo man auch, versucht hat, irgendwie Leute reinzukriegen, wo dann niemand gewohnt hat. Und ich habe selbst so eine Stadt nie gesehen, muss ich sagen, weil irgendwie ist das für mich, ja, ein bisschen aufwendig, so hinzukommen. Aber ich glaube schon, dass sie existieren, ja, um das mal ganz klar so zu sagen. Und 2017 zum Beispiel sagt man, dass auch ungefähr 21% der städtischen Wohnungen in China leer standen. Das ist deutlich mehr als in den USA oder europäischen Ländern. Ja. Und dann war es natürlich auch so, dass diese Investitionsblase für viele trotzdem ein Problem war, weil die Wohnungen immer unerschwinglicher wurden, weil diese Leute konnten ja nicht einfach in diese Geisterstädte ziehen, wo es natürlich günstig gewesen wäre, sondern die mussten natürlich dort leben, wo ihr Arbeitsplatz letztendlich ist. Und das war dann für viele immer unerschwinglicher. Aber nochmal der Hintergrund, ich muss eigentlich die Immobilie kaufen, weil ich eben aus gesellschaftlichen Gründen dafür sorgen muss, dass meine Familie eine Wohnung hat. Das ist dir jetzt erstmal so, ja, musst du doch nicht machen, du kannst auch zur Miete wohnen. Ja, so einfach ist das hier in China natürlich nicht, ja. Und damit verbunden war es dann so, dass immer mehr Leute Kredite aufgenommen haben, die Verschuldung sehr hoch wurde. Hier muss man jetzt aufpassen, es ist so, dass die Chinesen viel weniger auf die Kreditvergabe von Banken setzen, viel weniger als bei uns. Also bei uns eigentlich so, dass jeder, wer eine Immobilie kauft, dann immer zur Bank rennt. In China läuft es ein bisschen anders. Zum einen zapft man oft die Eltern an, also gerade die, die dann auch später in der Immobilie selbst mit wohnen oft, ja. Und es ist auch so, dass man dort eine Art Crowdfunding oft macht, ja. Also Crowdfunding kennen die meisten eher von Venture Capital, Risikokapital. Ja, ich möchte jetzt mein Startup gründen und sammle dann Geld ein. Aber tatsächlich ist es doch schon so, dass viele das auch für Immobilien machen. Und zwar da relativ rigoros auf Freunde zum Beispiel. Und sagen, ich habe das selbst mitbekommen, von einer Freundin, die hat da so eine Anfrage bekommen von, ich glaube, es waren irgendwie Schulfreunde, die gesagt, hey, ich brauche mal hier, ich weiß nicht, was es genau waren, so 5.000 RMB, also so umgerechnet, ich sag mal 600 Euro, also jetzt kein Riesenhaufen, aber das hat man eben von vielen Leuten geholt. Und in Deutschland wäre das undenkbar. Zum einen wäre es sozusagen ein Gesichtsverlust, als wäre total peinlich, wenn ich jetzt irgendwie Schulfreunde anhabe und sage, hey, ich brauche mal ein bisschen was für meine Immobilie. Und dazu kommt natürlich, dass vieles auch gar nicht geben würden, weil die würden sagen, was, also aus Vertrauensgründen, aber auch so ein bisschen, warum soll ich dir Geld leihen? Und hier macht man das oft sogar zinsfrei teilweise und funktioniert wohl ganz gut. Man kriegt das normalerweise auch wieder, habe ich mir sagen lassen. Und das heißt, man hat hier viel mehr Eigenkapital letztendlich, wenn man es mal ökonomisch formuliert. Und diese ganzen Probleme, die natürlich dann auch sozial wurden, die sind natürlich auch der chinesischen Regierung nicht unentdeckt geblieben. Man hat dann angefangen, den Schuldenberg sozusagen ein bisschen abzubauen. Man muss dazu sagen, Schuldenberg betrifft gar nicht unbedingt die Privathaushalte, wie ich gerade erzählt habe, sondern hier geht es vor allem um Bauträger, um Immobilienentwickler. Denn die haben sich natürlich teilweise extrem verschuldet, um Projekte zu finanzieren. Und das Ganze aber hat eigentlich schon seit 2016 eingesetzt, dass man diesen Sektor sehr deflationär behandelt hat, dass man hier mit Maßnahmen versucht hat, diesen Kreditfluss zu unterbrechen und einfach auch ja die Immobilienkäufe zu beschränken. Da gab es dann auch verschiedene Vorschriften für solche. Da gehe ich jetzt nicht speziell drauf ein. Es ist sehr finanztechnisch sozusagen auch teilweise ganz klar definiert, was man da noch darf. Um es mal ganz einfach zu sagen, gab es sozusagen zwei Ideen. Das eine ist, dass man gesagt hat, und das hat Xi Jinping vor allem auch geprägt, sinnesgemäß hat gesagt, Wohnraum ist zum Leben da, nicht zum Spekulieren. Was ja durchaus doch ein sehr legitimes Statement ist, wenn man sich so überlegt und gerade im Kontext von China durchaus nachvollziehbar ist. Und das andere ist, dass man gesagt hat, man möchte diesen Immobiliensektor weniger als Stimulus-Vehikel nutzen, also um die Wirtschaft anzukurbeln als in der Vergangenheit. Zum Beispiel damals nach der Weltwirtschaftskrise war dieser ganze Sektor, das muss man sich auch mal überlegen, der macht eben ungefähr 30% indirekt, also nicht direkt, ja, also Immobilien, aber da hängen ja viele Branchen auch mit dran, ungefähr 30% der Wirtschaft hängt da irgendwie mit drin. Und man hat damals durch Investitionen nach der Weltwirtschaftskrise eben dafür gesorgt, dass China doch wieder relativ schnell aus den Pötten kommt. Ja. So, und in der Folge könnt ihr euch denken, das Ganze hat natürlich große Auswirkungen. Chinas Immobilienmarkt wurde da erfolgreich, muss man sagen, ausgebremst und letztendlich schrumpft er bis heute. Ich habe jetzt gerade hier aktuelle Zahlen, beziehungsweise wir haben jetzt Ende Mai, ich habe noch nicht die Mai-Zahlen, aber die April-Zahlen. Und da ist es zum Beispiel so, dass die Preise für neue Immobilien im Jahresvergleich in China nochmal um 3,1% zurückgegangen sind. Das war ja der 10. Monat in Folge und das schnellste Tempo seit Juli 2015. Also es ist wirklich so, dass diese ganzen Preise über einen größeren Zeitraum jetzt gefallen sind. Und ja, interessant, ich bin ja hier in Guangzhou, die stärksten Preisverfälle habe ich tatsächlich hier im Süden, in Shenzhen zum Beispiel, waren es 6,7% im letzten Monat und in Guangzhou, wo ich hier bin, 6,9%. Also das ist so, auf der einen Seite natürlich durch diese angesprochenen Maßnahmen, ja, weniger Kreditvergabe und so weiter, aber mittlerweile ist einfach auch wirklich so, dass man sich eben zweimal überlegt, ob ich eine Immobilie kaufe, weil ich eben nicht mehr mit dieser Preissteigerung rechne. Also es ist gar nicht so, dass die Leute jetzt kein Geld mehr haben oder es überhaupt nicht mehr möglich ist, sich Geld zu beschaffen oder sozusagen verboten ist. Es ist ja sogar so, ich habe es eingangs erwähnt, momentan der Aktienmarkt läuft wieder deutlich besser und ein Grund ist, dass man diese Restriktion teilweise jetzt gelockert hat. Man geht ja wirklich immer die einzelnen Städte an. Man macht da nicht landesweit sozusagen, sagt man, okay, das sind jetzt die Kriterien, das sind die Gesetze, sondern man schaut es wirklich in jeder Stadt an. Und da wurde jetzt immer wieder in einzelnen Städten das Ganze gelockert, zuletzt in Xi'an zum Beispiel, in Wuhan und zuvor schon in Shanghai, hier in Guangzhou. Und das ist aber trotzdem so, dass natürlich die Leute das nicht mehr so attraktiv sehen, weil sie eben wissen, es ist unwahrscheinlich, dass wir jetzt wieder in diesen Zyklus so schnell reinkommen, dass die Immobilienpreise jetzt wieder so schnell anziehen. Das wissen die Chinesen ja auch. Die sind ja nicht blöd und sagen jetzt, ja, wird schon wieder sich dann rentieren. Und man ist dann vorsichtiger geworden, ja. Die Frage ist jetzt, und da sind wir jetzt beim Thema, was ja auch bei uns immer wieder breitgetreten wurde, wie gefährlich ist das eigentlich für China, für die Welt? Und es gab ja wirklich Schlagzeilen ohne Ende. Und die natürlich schönste Komponente und der schönste Vergleich ist natürlich mit Lehman Brothers, ja, den wir vielleicht noch so ein bisschen kennen, Weltwirtschaftskrise 2008. Lehman Brothers, diese ja große Bank, die damals pleite ging und diese Weltwirtschaftskrise mit ausgelöst hat letztendlich. Das war wirklich der Auslöser, nicht die Ursache, muss man auch unterscheiden. Und China hat natürlich auch seinen Lehman Brothers, sagt man zumindest. Und das ist Evergrande, die mit 300 Milliarden US-Dollar Verbindlichkeiten da besonders im Fokus standen. Man muss allerdings dazu sagen, um es gleich mal so ein bisschen einzuholen, dass man es eben am Ende nicht ganz vergleichen kann mit Lehman Brothers. Und das ist sicherlich ein Punkt. Also zum einen ist es so, dass die Lehman Brothers Bank natürlich ganz anders beschaffen war. Also erstmal war es eine Bank, kein Immobilienentwickler. Und dass es hier wirklich um, vereinfacht gesagt, um Derivatgeschäfte ging und das Ganze deutlich toxischer war als jetzt bei Evergrande. Bei Evergrande ist es einfach eine Verschuldung, eine große Verschuldung. Und wir wissen, Blasen im Prinzip werden dann ein Problem, wenn sozusagen die Finanzierung höher wird als das Wachstum selbst. Also du musst natürlich gewisse Schulden bedienen mit Zinszahlungen. Und wenn das nicht mehr möglich ist aus den laufenden Cashflows, und genau das war das Problem bei Evergrande, dann ist es ein Problem. Ja? Weil Evergrande zum Beispiel Immobilien günstiger verkaufen musste, sie hatten selbst nicht mehr so viel Einnahmen und sie hatten dann wirklich Probleme, ihre Gläubiger sozusagen zu bedienen. Und ja, das wurde immer mehr zum Problem. Und man hat dann irgendwann gesagt, ja, man wird mehr oder weniger wahrscheinlich dann Evergrande abwickeln. Also der Staat ist hier nicht eingesprungen, hat es einfach nur ja gerettet und gesagt, macht weiter so, Leute. Sondern letztendlich ist es so, dass hier natürlich Leute dann teilweise auf ihrem Geld sitzen bleiben. Die größten Gläubiger sind vor allem natürlich chinesische Banken und auch einzelne Einzelinvestoren, auch aus dem Ausland einige dabei. Und ja, mittlerweile hört man da nicht mehr so viel drüber. Es hat sich eigentlich aber nichts gebessert, sondern es ist einfach nur medial, ja, wie viel Aufmerksamkeit bekommt zum Thema. Momentan gibt es einfach interessantere Sachen. Man merkt, irgendwie China existiert noch. Es ist noch nicht alles zusammengebrochen. Ja, okay, dann machen wir jetzt erstmal wieder was anderes. Kann aber sein, morgen kommt irgendwie eine Schlagzeile und dann wird es nochmal eingeholt, ja. Aber warum wir im Prinzip das Ganze nicht mit Lehman Brothers vergleichen können und keine Weltwirtschaftskrise hier rausfolgen wird, ich habe es erzählt. Zum einen Termingeschäfte versus einfach nur große Verschuldung. Dann ist es eben so, dass die Bilanzsituation relativ bekannt ist bei Evergrande. Es war nie ein Geheimnis. Bei Lehman Brothers und diesen ganzen anderen Konsorten war das nicht mehr ein bisschen verworrener und war dann mehr Überraschungseffekt. Und das Dritte, habe ich gerade ganz kurz angesprochen, ist, dass die großen Gläubiger, also staatliche Banken, und damit im Prinzip jetzt so ein Konzern einfach mal so komplett implodiert oder damit das ganze System zusammenbricht, müssten diese Banken ja quasi ihr Geld komplett abziehen und diesen Systemkollaps riskieren. Und das werden sie natürlich nicht machen, denn diese staatlichen Banken, die unterliegen natürlich der Obhut des Staates letztendlich. Und mit anderen Worten, es fehlt ja dieser Lehman Brothers Moment, ja, also auch das war ja im Prinzip, da will ich jetzt nicht in irgendwelche Verschwörungstheorien abdriften, aber letztendlich muss das ja irgendwie ausgelöst werden. Und aus meiner Sicht war Lehman Brothers halt damals dann ein Opfer, was man gewählt hat, ganz bewusst, weil man gesagt hat, man kann es eben nicht mehr weiter fortführen. Und genau das müsste man ja auch machen und müsste sagen, die System bewusst zum Fall bringen. Und das wird China nicht machen, weil sie damit natürlich die Stabilität des gesamten Landes riskieren würden. Insgesamt, wenn man sowas sieht, diese Summen sind natürlich gigantisch, 300 Milliarden US-Dollar an Schulden. Ich weiß nicht, wo wir momentan stehen, kann man, glaube ich, gar nicht beziffern. Aber es ist eben so, wenn man sich mal anschaut insgesamt, was China zum Beispiel an Steuereinnahmen einnimmt, das waren 2022 einfach mal 2,4 Billionen US-Dollar. Ja, also man könnte theoretisch, wenn es wirklich gefährlich werden würde, einfach mit dem Finger schnippen, man würde das sofort tilgen, wenn man es müsste. Auch wenn man sich anschaut, Dinge wie Chinas Handelsüberschuss, diese 300 Milliarden US-Dollar, die macht China in 3 Monaten als Überschuss von seinen Exporten. Also so ein Land wie China wird daran nie zugrunde gehen, wenn sie es quasi nicht selbst verschulden oder provozieren. Es ist natürlich etwas, und da sind wir jetzt beim Punkt, was die Wirtschaft belastet. Das ist der zweite große Faktor, den ich als gravierender sehe, aber diese Schlagzeilen mit der große China-Immobilienkollaps und so weiter, ja, die sind mittlerweile, ich würde sagen, so um die 10 Jahre alt. Es ist nie eingetreten und ich glaube, mittlerweile sollten auch einige verstanden haben, es wird auch zukünftig sehr wahrscheinlich eben nicht zu einem kompletten Ausfall kommen und zum Niedergang des chinesischen Imperiums. Aber was natürlich passieren wird oder anhalten wird, ist die Belastung vom Immobiliensektor. Ich habe es eingangs erwähnt. Wir haben ungefähr 30% der Wirtschaft hängen eben an diesem Sektor. Und das ist bis heute ein Belastungsfaktor, den wir auch so einfach nicht wegkriegen. Dann habe ich einen weiteren Punkt. Ich habe, glaube ich, am Anfang die Zahl nicht erwähnt. Aber es ist mittlerweile eben so, dass ungefähr 70% des städtischen Vermögens in Immobilien ist. Ja, das heißt, die meisten Chinesen haben ihr Geld in Immobilien geparkt. So. Wenn ich jetzt hier allerdings keine Wertentwicklung mehr habe, keine Steigerung, dann sind die Leute natürlich insgesamt auch vorsichtiger. Und das ist dann auch wieder gespiegelt im Konsumverhalten, weil die Leute eben nicht wissen, wie geht es da weiter. Und dann bin ich natürlich vorsichtiger. Das heißt, ich habe einmal die direkte Belastung, ja, in der Wirtschaft, dass eben beispielsweise weniger Aufträge reinkommen. Dort, das ist, also es kann von Stahlproduktion gehen, bis sozusagen zum Elektriker, bis zu Management-Sachen, bis zu, sag mal, wenn ich ein Haus renoviere, kaufe ich eben auch Artikel ein und so weiter. Ja, also das belastet alle, so gut wie alle Bereiche indirekt werden da tangiert. Und dann auch, dass ich einfach selbst sage, wenn es bei mir nicht mehr so gut läuft, bei meinen Assets, dann reduziere ich mein Konsumverhalten. Das ist ja das Problem, dass die Chinesen auf Geldbergen sitzen, aber hier viel vorsichtiger sind. Ja, zu guter Letzt kann man natürlich auch die Frage stellen, Erik, warum investierst du denn nicht in chinesische Immobilien? Würde ja Sinn machen. Du bist vor Ort, du hast einen Investment-Hintergrund. Übrigens habe ich auch tatsächlich für Immobilien. Ich habe bei der BASF ja gearbeitet und habe dort auch anfangs und auch nochmal später in einem Praktikum bei der Pensionskasse gearbeitet, der BASF, und zwar im Immobilienbereich. Also die investieren ja sozusagen Geld der Belegschaft, die in diesen Pensionsfonds einzahlt, in verschiedene Assetklassen, und einen kleineren Teil, ich sage jetzt nicht wie viel, ich glaube, das darf ich gar nicht sagen, in Immobilien, teilweise in Fonds, aber auch in Direktimmobilien. Und da war ich damals eine Zeit lang und das war super interessant. Also ich kenne auch diese ganzen Investitionsmodelle, habe das gesehen, nach welchen Kriterien man da fortgeht. Ich habe teilweise bin mit zu den Immobilien gefahren. Das sind natürlich große Wohn-, Logistik-, Büroimmobilien. Habe dort dann auch übrigens meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, um dieses Investitionsmodell herum. Also es war im Prinzip eine Bachelorarbeit, die sich an ein Finanzthema orientiert hat. Ganz, ganz spannend. Also habe dort viel gelernt, kann durchaus sagen, ja, ich verstehe ein bisschen was von der Materie. Ja, aber warum jetzt hier nicht in China? Wie gesagt, wenn ich eigentlich alle Werkzeuge hier habe und vor Ort bin, hat verschiedene Gründe. Zum einen, obwohl ich das Thema spannend finde, bin ich kein Immobilieninvestor. Fertig aus. Ich konzentriere mich auf Aktien. Großteil meines Vermögens ist in Aktien. Nahezu alles, was ich nicht in Cash habe, ja. Ist einfach so. Ist für mich viel einfacher zu steuern, viel transparenter, viel liquider. Heißt übrigens nicht, dass das jetzt ein Plädoyer gegen Immobilien ist. Einfach ganz persönlich, ja. Dann ist es so, dass es für mich auch mit meinem Lebensstil besser vereinbar ist, weil ich eben in vielen verschiedenen Teilen der Welt lebe. Und wenn man Immobilien hat auf der Welt, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass die verwaltet werden. Es geht natürlich, ist mir auch bewusst, ja, dass viele Leute es natürlich auch nicht selbst machen, aber für mich ist es einfach kein sehr praktikables Modell. Dann ist es so, dass, wenn ich jetzt genau auf China blicke, waren jetzt einfach nur allgemeine Aussagen bisher, dass ich, glaube ich, auch in dieser Folge klar gemacht habe, dass das Ganze natürlich alles andere als trivial ist und transparenterweise. Fange ich mal an mit der Preisentwicklung. Steigen die Preise zukünftig wieder? Ja oder nein? Weiß ich nicht. Also normalerweise will ich natürlich, wenn ich Immobilien kaufe, erstmal einen Gesamtmarkt haben, der stabil ist und der steigt. Und dann natürlich noch den Anspruch haben, dass ich ganz besonders den Outperformer, also dass ich auch gute Immobilien kriege. Das darf man auch nicht vergessen. Viele Leute haben ja auch in guten Märkten gekauft, aber trotzdem mit ihren Immobilien nicht so viel Geld verdient, weil sie eben die falschen Immobilien hatten. Und das ist gar nicht so einfach. Und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, gestern, als ich diese Episode kurz vorbereitet habe, wo würde ich denn investieren in China? Also in welche Region? Das ist gar nicht so einfach. Also man ist auf der einen Seite geneigt zu sagen, okay, ich investiere natürlich dort, wo mit Abstand das größte Potenzial ist. Und das wären wirklich Städte, die noch recht unterentwickelt sind, wo man aber weiß, die werden wahrscheinlich aufgrund der steigenden Kaufkraft, die stärker steigt prozentual als in anderen Teilen von China, werden diese Städte besonders profitieren. Aber dort jetzt für mich zu investieren, ist natürlich hochspekulativ. Und da fehlt mir dann natürlich dort auch teilweise die Transparenz, weil ich also allein schon die Lage, diese Städte kenne ich ja gar nicht. Ich wohne ja in entwickelteren Städten. So, da würde man jetzt sagen, ja, tatsächlich, also mit den höchsten Preisen habe ich ja zum Beispiel in Peking, Shanghai, Shenzhen, habe ich auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Da würde ich jetzt sagen, so gefühlt wäre Shenzhen für mich die Nummer eins, weil dort eben viel Technologie ist, die Leute sehr gut Geld verdienen, dort auch Wachstum herrscht. Ihr habt aber gesehen, da waren jetzt die Preise besonders rückläufig auch. Da würde ich sagen, gefühlt, ja, das wäre für mich immer eine Alternative, weil ich dort auch weiß, dass die Leute bereit sind, mehr zu zahlen, weil ich natürlich jetzt nicht nur auf den sozusagen auch Exit-Gedanken spekulieren würde, sondern natürlich auch auf die Cashflows aus Immobilien heraus, also aus laufenden Einnahmen heraus, ja. Also das. Aber da habe ich überlegt, eigentlich wären diese mittleren Städte ja auch ganz interessant, wie zum Beispiel Xi'an und Kunming, die schon relativ entwickelt sind, aber dann den nächsten Schritt machen. Aber da ist dann auch mal die Frage, wo genau? Und da muss man dann ja genau überlegen, strategisch, wo glaubt man jetzt, dass besonders ein Fokus drauf liegt. Da wären so solche Orte wie Hainan natürlich interessant. Ja, aber dort bin ich jetzt auch nicht der Erste, der anrückt. Also das wäre für mich trotz meiner Kenntnisse von Chinas Wirtschaft sehr, sehr schwierig. Und natürlich für Ausländer generell immer sehr, sehr, also in dem Fall kann man, glaube ich, sagen, gefährlich. Finde ich viel gefährlicher als Aktieninvestments. Und es ist auch so, dass natürlich sich hier einige auch verhoben haben. Ist natürlich auch so ein bisschen der Klassiker für viele, die nach Asien kommen und zum Beispiel eine Frau haben. Und dann hast du oft nicht nur in China den Druck, eben eine Immobilie zu kaufen. Und gibst dann aber auch eigentlich relativ viel ab, ohne dass du wirklich Kenntnisse hast vom Markt. Und dann bist du irgendwie unter Druck, eine Immobilie zu kaufen. Und für ganz viele geht das ziemlich in die Hose. Zum einen ist es oft so, dass du keinen Besitzanspruch hast. Übrigens auch in China ist es theoretisch so. Das gilt auch für die Chinesen. Eigentlich gehört dem Staat immer noch dieser Boden. Du hast im Prinzip nur dann irgendwie eine Art Leasing für 100 Jahre oder so. Ganz oft ist es auch so, dass finanzielle Schnellen dir das überhaupt gar nicht gehört. Das ist auch nochmal ein Punkt. Aber jetzt in China, sage ich mal, hättest du schon einen gewissen Besitzanspruch. Aber es ist dann oft so, dass dir komplett trotzdem sozusagen die Einblicke fehlen. Und dann auch ganz, ganz wichtig ist natürlich sozusagen die Bausubstanz. Und das ist einfach so, ich weiß, viele schimpfen immer auf Deutschland, aber eins sollte euch klar sein, was so Immobilien angeht. Da haben wir schon eine gute Qualität, buchstäblich gute Substanz, weil bei uns hast du normalerweise, wenn du so ein Haus baust, aufgrund von Vorschriften, aufgrund von Abnahmen und so weiter, hast du da eben am Ende auch wirklich ein Haus stehen. Natürlich, nach dem, was du ausgibst, ist es eben mal etwas profunder oder auch nicht. Aber hier in China ist es eben so, dass du viel Baufusch hast. Du hast auch teilweise ganz andere Materialeinsätze, und wenn man sich hier mal so die Häuser anschaut, dann merkt man einfach, hier wird ganz anders gespart. Ob das jetzt mal ein Abfluss ist in einem Bad. Wie gesagt, gilt übrigens auch nicht nur für China, ja. Die Isolation, teilweise die Materialien, wo du schon kurz am Einzug merkst, irgendwie da ist alles locker und irgendwie da hat man das nicht sauber gemacht, wo man sagt, das sind Standards, die kennst du aus Europa eben nicht, ja. Und das sind alles so Faktoren. Dazu kommen natürlich hier, wenn ich jetzt zum Beispiel in Guangzhou bin, hier habe ich eine ganz andere Belastung durchs Wetter. Also ich habe, glaube ich, in der letzten Folge öfter mal erwähnt, dass es nicht nur viel regnet, sondern dass du insgesamt natürlich, wir sind ja im Prinzip in einer subtropischen Zone und es greift alles dieser Häuser an. Das ist hier nach ein paar Jahren, sehen die Häuser ganz, ganz anders aus, weil eben Regen, die Feuchtigkeit, die Hitze, diese Schwankungen, das alles belastet, diese Häuser. Also es ist schon so, dass man diese Spuren viel, viel schneller kennt. Ich habe in Bangkok in wirklich tollen Kondos gewohnt. Und auch dort hast du nach relativ kurzer Zeit schon gesehen, die waren relativ neu, wo du sagst, eigentlich Wahnsinn, wie die aussehen, natürlich dann in Städten die Belastung, obwohl ich hier natürlich jetzt viel Elektroautos habe, aber trotzdem hast du hier eine ganz andere Belastung. Du siehst dann teilweise den Ruß und so weiter. Das sind alles Faktoren, die man hier mit einberechnen muss. Und da bin ich jetzt beim letzten Punkt, auch wie die Leute die Häuser behandeln. Und ich habe ja im März, als ich angekommen bin, wirklich einen Marathon hingelegt, mir ganz, ganz viele Wohnungen angeschaut, rein aus dem Mietgedanken, nicht aus dem Kaufgedanken, und war teilweise ein bisschen geschockt, wie die aussahen. Habe mich auch noch daran erinnert, dass mir das andere schon gesagt hatten und wo ich auch ein paar Mal so gesagt habe, also selbst meine Wohnung jetzt, die war in einem Zustand, wo ich gesagt habe, warum schickt ihr niemanden mal durch und macht hier ein bisschen mehr sauber, weil ihr wollt es eh vermieten und ihr müsst eh, weil ihr alle gemeint habt, ja nee, also wenn du willst, kein Problem, wir machen alles sauber. Und ich sage, warum macht ihr das? Und dann hast du aber gesehen, erstmal ist die Einstellung des Vermieters. Ja, ich muss die ja trotzdem dann von irgendjemand wieder kaufen. Kann natürlich eine neue Wohnung kaufen, aber auch da wäre das Problem, wie die behandelt werden. Und da muss man sagen, haben die Leute eine andere Einstellung zu Eigentum. Da wird einfach viel weniger nachhaltig gedacht. Auch wenn ich weiß, ich ziehe in 2 Jahren aus, da habe ich in Deutschland eine andere Einstellung dazu. Es gibt natürlich immer auch dort irgendwelche Messis und irgendwelche, man kann dann schon sagen, asozialen Leute, ganz klar. Aber das ist in China ausgeprägter, dass ich hier in dieser Hinsicht egoistischer bin und da weniger drüber nachdenke, warum macht es denn vielleicht Sinn, dass ich so eine Wohnung einfach auch ein Stück weit erhalte. Und das sind natürlich immer Gedanken, die man haben muss. Auch dazu noch eine interessante Anekdote. Bekannte von mir hier in Guangzhou, die hat gesagt, ja, Das stimmt. Und ihre Mutter, die Familie selbst wohnt, die versucht immer Ausländer zu bekommen. Weil die sagt, die behandeln die Wohnung einfach besser. Aber natürlich, könnt ihr euch vorstellen, hier sind so wenige Ausländer, das funktioniert für die meisten Leute nicht. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sagen, wenn ich alles andere managen kann, dann ist es für mich sehr, sehr attraktiv, wenn ich hier Ausländer bekomme und diese sagen, die Wohnung teilweise. Und ich behaupte, das habe ich hier auch mit meiner Wohnung gemacht, wenn die sagen, buchstäblich aufmöbeln und eigentlich dann in einem deutlich besseren Zustand wieder abgeben. Ja, also für mich einfach ein Markt hier in China, wo ich sage, nein. Also momentan wäre das Upside-Potenzial zu gering und einfach viel zu viele Faktoren, die dagegen sprechen, zu viele Risiken, viel zu viel Schmerz, den ich dort wahrscheinlich ertragen müsste. Also für mich, ich bleibe, wie man so schön sagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Genau das mache ich auch und bleibe der Welt der Aktien, der Investitionen auf dem Aktienkapitalmarkt treu und natürlich diesem Podcast. Das solltest du auch machen. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann am besten mit einem Abo und einer positiven Bewertung bei deiner Podcast-App. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder, hören uns wieder, besser gesagt, in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut. Xia. Hui. Tian.